Sie ist eine Nutte.
Ach ja?
Danke.
Gern geschehen.
Moin Moin und Prost Helmut hier bei Shears Fraser, eurem deutschen Shears und Fraser Podcast. Ich bin der André und bei mir ist der Mann, der, wenn er in eine Bar geht, von allen mit Raphael begrüßt wird. Der Raphael, hallo Raphael.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Wir zwei Hübschen machen heute etwas, darauf freue ich mich schon seit Monaten, seitdem irgendwann mal die WhatsApp-Nachricht von der einen ging mit, ey, wollen wir nicht einen Fraser-Podcast machen? Und in meinem Hinterkopf floppte auf, ach, man könnte ja vielleicht auch über Shears reden. Denn wir wollen heute tatsächlich auch mit deiner Absegnung, weil es war sogar deine Idee, dass wir mit Shears anfangen heute, über die allererste Folge Shears reden.
Sehr richtig.
Wie kam es dazu, Raphael? Wie kamst du zu der Entscheidung, Fraser hinten anzustellen und gleich mit Shears durchzustarten, nachdem wir das Fraser-Reboot abgeschlossen haben?
Ja, naja, ich dachte, wenn, fängt man mal ganz vorne an und da ist halt nun mal Cheers for Fraser. Das kann man leider nicht anders sagen. Und nachdem ich dann die erste Folge gesehen habe, dachte ich, oh ja, ist doch schon ganz in Ordnung, machen wir das direkt, hängen dann auch die zweite hinten dran, direkt so als kleinen Spoiler für nächste Woche. Und ja, vielleicht kurz zu den Eckdaten dieser Folge. Das ist, wie gesagt, die erste Folge der Serie Cheers. Im Englischen heißt sie Give Me a Ring Sometime. Ich mag tatsächlich diese Zweideutigkeit des Titels sehr gerne und die lässt auch schon erahnen, was für ein Potenzial diese Serie, die Schreiber und so weiter haben. Im Deutschen hat man draus gemacht, keine Hochzeit auf Barbados.
Barbados.
Auf Barbados. Und tatsächlich hat das gute ZDF damals draus gemacht, Trost an der Bar. Ich finde, das ist so ein gradieller Abstieg irgendwie.
Wobei
man, sometime.
Wobei
Trost an der Bar.
Dazu sagen muss, Prost Helmut war halt auch eine sehr freie Interpretation. Also da waren auch die Dialogbücher nicht originalgetreu. Wer weiß, ob es da überhaupt mit Barbados zur Sprache kam? Ich glaube nicht.
Ich glaube tatsächlich auch nicht. Aber wie gesagt, das Ganze wurde ausgestrahlt am 30.09.82. Geschrieben haben es Glenn und Les Charles, Regie führte James Burroughs. Und, oh Gott, ich bin dann auch mit dem Inhalt dran, der sich, glaube ich, auch relativ einfach zusammenfassen lässt. Denn die gute Diane kommt mit ihrem Verlobten in die Bar. Sie sind auf dem Weg zum Flughafen, denn sie wollen heiraten auf Barbados. Er sagt aber ich will dir den Ring meiner Oma schenken. Den habe ich zuletzt meiner noch Ex-Frau, also meiner Ex-Frau oder noch Frau, weiß ich nicht, vermacht, den hole ich wieder. Geht dann, lässt Diane da sitzen. Wenn kommt sie mit den dort Anwesenden ins Gespräch. Irgendwann kommt ihr Verlobter wieder und sagt, ja, hör mal, ich hab Zweifel. Ich mag meine Ex-Frau ja doch noch. Dann ruft die Ex-Frau an und sagt, hör mal, du kannst den Ring haben. Ich hole ihn nur, wir fliegen dann später. Aber tja, im Endeffekt fliegt er dann mit seiner Ex-Frau nach Barbados. Und die gute Diane, die nicht nur mit ihm verlobt war, sondern auch für ihn gearbeitet hat, hat jetzt weder Verlobten noch Job und wird von Sam Malone, Besitzer der Bar, angeheuert als Kellnerin.
Ende. Richtig. Viel Inhalt ist nicht, aber es ist vor allem eine Charaktervorstellungsfolge. Und ich finde, diese Folge ist so clever darin, die verschiedenen skurrilen Charaktere vorzustellen, weil man hat es ja gerade in ersten Folgen in Sitcoms, diese Erklärbär-Folgen, ne? Wer ist was, wie sind die Konstellationen und sonst was. Hier hat man das Glück, man folgt einer Person, die alle anderen gar nicht kennt, die selber so wie der Zuschauer neu ist in dieser Welt, die in diese Bar gestolpert kommt, mehr oder weniger, und dann auf diese skurrilen Figuren trifft und nach und nach immer mehr über sie herausfindet durch Gespräche unter den Figuren, durch Vorstellungen von den Figuren gegenseitig, aber auch durch Sachen, die passieren. Und ich finde, die Folge ist extrem gut darin, so eine Erklärbär-Folge zu machen, ohne dass es einfach nur Exposition ist, sondern dass das so natürlich im Dialog passiert und nachvollziehbar für den Charakter und für die neuen Zuschauer ist.
Nee. Also ich fand, da ist man einen einfachen Weg gegangen. Einfach, aber effektiv. Also da bin ich bei dir. Tatsächlich ist es natürlich immer ganz klug, den Zuschauer quasi hinter eine Figur zu stellen, die genauso neu in dem Umfeld ist wie auch sonst. Aber wie gesagt, das ist halt auch nicht das Genialste, was man machen kann. Aber ich war zumindest zufrieden. Was mich aber sehr gefreut hat, auch im Gegensatz zu Frasier, dass die Serie einen Cold Open hat. Ich mag Cold Opens generell total gerne. Ja. Und finde auch immer ganz schön. Also, was ich mir als Kniff noch ein bisschen gewünscht hätte, dass man das später nochmal ein bisschen aufgreift. Also, so ähnlich wie man bei Frasier im Abspann was aufgreift aus der Folge. Mhm. Hätte ich jetzt schöner gefunden, wenn man in der Folge oder nach der Folge nochmal was aus dem Cold Open aufgreift. Aber man kann nicht alles haben.
Kommt manchmal. Nicht jetzt in dieser Folge, aber es gibt Cold Opens, die tatsächlich auch mit der Folge zu tun haben. Aber auch so wie hier welche, die einfach, Wegwerf-Gag sind sozusagen. Wobei der Gag ja noch weitergeht, weil nach dem Abspann, also der Cold Open ist halt, ein Junge kommt in die Bar, tut so, als wäre erwachsen, möchte Bier bestellen. Nach dem Vorspann, der dann kommt, geht das noch weiter, weil der Junge ist immer noch in der Bar, geht dann raus und trifft dann auf Diane und Xander, als sie reinkommen und hat dann noch einen kurzen
Dialog mit dem. Das Cold Open endet mit seinem Ausruf, ein Bier für alle. Dann fängt die Musik an, oder? Sonst müsste ich mich jetzt sehr vertun.
Geht er nicht raus aus der, also kommt nicht der Vorspann?
Ja, das passiert. Nein. Der Vorspann kommt, nachdem die beiden reinkommen, sagen, wir wollen heiraten. Er sagt so, ihr wollt heiraten, bravo, darauf ein Bier.
Okay, dann habe ich das schon wieder falsch in Verbindung gebracht. Aber so oder so, der Junge hatte keine Verbindung weiter zu der Folge. Das stimmt. Es gibt solche Kult-Openings und solche Kult-Openings.
Ja, aber wie gesagt, generell, dass es da ist, finde ich super. Und was mich am Anfang total erschlagen hat tatsächlich, ist dieser unglaubliche 80er-Jahre-Charme. Also ich finde tatsächlich, Frasier kann man heute noch gucken. Und ich meine, das ist ja durchaus ein Trope, was viel diskutiert wurde. Oder kann man es Trope nennen, aber es ist eine Sache, die viel diskutiert wurde. Spätestens seit Final Destination, dass wir uns so seit Anfang der 2000er nicht so weit fortentwickelt haben, dass es sofort auffällt, wann etwas spielt. Also es war ja bei Final Destination damals so, dass diese Folge vor den anderen Filmen spielte. Man hat es nicht gemerkt. Und ich finde tatsächlich, wenn man Frasier, also die Serie heute guckt, ist sie nicht so arg gealtert, dass man sagen könnte, das funktioniert heute so nicht mehr oder die hat einen ganz anderen Vibe. Ich finde hier, und das meine ich nicht unbedingt negativ, wird man sofort von den 80ern erschlagen, was die Tonqualität angeht, was die Videoart angeht, was die Personen, die Kleidung, das Toupet, was alles Mögliche angeht. Und irgendwie macht es für mich eine Art von Charme aus. Also ich kann verstehen, wenn Leute sagen, das wirkt für mich dadurch irgendwie zu altbacken oder zu angreifbar. Ich fühlte mich sofort total wohl. Ich fühlte mich fast ein bisschen, als würde ich Police Academy gucken und würde das Blue Oyster betreten. Ich fand es irgendwie total schamvoll in dem Moment.
Also ich weiß nicht, wovon du redest, denn in der deutschen Synchro spielt das hier Mitte der 90er.
Ja, das mag natürlich sein. In Deutschland sind wir vielleicht alle ein bisschen weiter zurück. Aber auch den Gag am Anfang fand ich gut. Tatsächlich, ich hatte viel Spaß mit der ID, mit der Military ID und dem Vietnamkrieg, den er als eklig bezeichnet, fand ich einfach sehr, sehr schön. Ich war dann nach dem Vorspann ein bisschen erschrocken, dass Diane mit jemandem reinkommt, bei dem ich überlegt habe, ist es ihr Verlobter, ist es ihr Vater, ist es ihr Verlobter, ist es ihr Vater? Und ich möchte gar nicht nachsehen, wie alt der Schauspieler wirklich war, weil ich dann vermutlich anfangen würde zu weinen.
Ja, ich wollte gerade sagen, also vielleicht war der in deinem Alter, ne? Also
ich tue es einfach mal Spaß haben. Michael Maguire.
Oh, jetzt wird's traurig.
Der ist, die Folge ist von wann? 82. Da war er, der war 4 Jahre älter als ich. Ich gehe mich erschießen.
Wenn es dir hilft, Diane soll jünger gewesen sein hier, als ich es heute bin. Oder auch Carla. Oh. Carla soll auch jünger sein, als ich es heute bin. Das glaube ich auch nicht so ganz, aber naja.
Muss man halt einfach dran glauben. Aber wir erfahren dann halt, wie gesagt, ganz schnell, dass sie da sind auf dem Weg zum Flughafen, dass er heiraten möchte und aber noch den Ring von seiner Oma an sie weitergeben möchte.
Der noch am Finger der Ex-Frau steckt.
Ganz genau. Und
ja, ich finde es sehr schön. Er sagt denn so, ich gehe jetzt zu meiner Ex-Frau, du sollst den Ring bekommen, weil die haben das ja sehr kurzfristig, das quasi den Tag erst beschlossen, dass sie nächsten Tag auf Barbados heiraten wollen. Und er geht jetzt noch schnell los, den Ring holen. Und Diane wird dann alleine in der Bar zurückgelassen. Also er sagt noch zu Sam, pass bitte gut auf meine Verlobte auf. Und Sam sagt, ja klar, für dich mache ich alles, mein bester Freund Sander. Und er zischt dann ab und Diane
ja, trifft dann auf die übrigen Gestalten, indem sie erstmal ans Telefon geht, als kein anderer da ist.
Ah ja.
Und Sam kommt dann dazu und es scheint eine Dame da zu sein, mit der Sam nicht reden möchte in dem Moment. Und er gibt ihr dann so ein paar Anweisungen, wo er gerade ist, also so pantomimisch. Und zeigt dann hier Lätzchen um und Haare machen und so weiter, dass er beim Friseur ist. Und sie sagt dann, er nimmt gerade einen Pantomimkurs. Das fand ich sehr, sehr schön.
Ich, wie gesagt, auch da bin ich vorbelastet, weil wir so eine Telefon-Pantomim-Szene in Frasier schon sehr viel netter hatten. Und ich fand halt dieses, er nimmt Pantomim-Unterricht, ist so ein Flachgag irgendwie.
Du hattest das nicht sehr viel netter schon in Frasier, weil Frasier gab's da noch gar nicht.
Ich werde es haben, ich weiß. Lass es mich positiv umformulieren.
Du kannst nicht sagen, das fand ich nicht gut, weil irgendwann in 10 Jahren wird es besser gemacht.
Dann lass es mich umformulieren. Ich fand sehr schön, dass wir hier eine Blaupause haben für einen Gag, der in Frasier sehr gut funktioniert hat. Ist das gut? Ist das freundlich? Das ist etwas tatsächlich, was ich der Serie generell vorwerfe, aber ist auch ein Kind seiner Zeit. Und das ist halt, glaube ich, auch ganz natürlich. Viele Sachen sind halt sehr viel gröber. Also ich habe das mal in einer längeren Abhandlung über Heinz Erhardt gelesen, dass natürlich auch die Art von Humor, die bei uns funktioniert, über die Jahre immer sich weiterentwickelt hat und dass wir halt bei manchen gröberen Sachen heute sagen, das finden wir gar nicht mehr so lustig. Und so geht es mir hier halt bei manchen Sachen tatsächlich. Mhm. Ich fand tatsächlich ein bisschen irritierend. Also man merkt natürlich sofort, Diane steht ein bisschen auf Sam. Ne? Er steht ja eh auf alles, was irgendwie bei 3 nicht auf den Bäumen ist. Ich fand allerdings etwas skurril, als er halt erfährt, dass die beiden heiraten wollen, dass er als in Anführungszeichen einfacher Barbesitzer mal eben 2 Gästen, die ganz neu sind, einfach so Champagner ausgibt. Das wäre was, das würde ich dann ausreizen. Da käme ich dann irgendwie alle 3 Tage in einer neuen Verkleidung ran und würde sagen, ich heirate.
Gut, ich glaube, es war nicht der beste Champagner.
Es wundert mich eh, dass eine Bar wie das Cheers Champagner auf Lager hat.
Wahrscheinlich ist das die eine Flasche Champagner, die er seit 20 Jahren noch liegen hat und sich denkt, also wann, wenn nicht jetzt?
Das war wahrscheinlich die er nicht zerschlagen hat, als er das Cheers eingeweiht hat, nachdem er es gekauft hat für sich. Und sagte, nee, die kann ich irgendwann noch brauchen.
Die gute vom Aldi für 99 Cent.
Ja, und dann habe ich tatsächlich ein kleines Problem mit dem, was ich glaube oder nicht. Ich finde, und das versucht man ja auch in der zweiten Folge noch weiter zu verkaufen, Diane wirkt nicht, als könnte sie Assistentin eines Hochschulprofessors sein. Also das, tatsächlich ja, sah ich sie da eher auf der Casting-Couch glänzen, als tatsächlich in dem Beruf, den sie dann da ausübt. Also
Diane,
sie hat vermutlich kopiert, gestempelt und vielleicht unterschrieben. Aber da sah ich so eine kleine Diskrepanz. Also wenn sie so intelligent wäre, wie man uns und wie sie sich verkaufen möchte, dann hätte ihr aufgehen sollen, dass der gute Professor sie nicht eingestellt hat, weil sie so gut Steno kann.
Ja, Diane ist gebildet, aber nicht besonders sozial kompetent. Das ist so das Ding. Die ist halt sehr etepetete und auch wenn sie also sie hat auch keine gute Menschenkenntnis. Das zieht sich auch durch die ganze Serie. Das ist halt so. Und gerade, dass das ihr oft im Weg steht, das ist ja auch etwas, was oft thematisiert wird in Cheers. Und dass sie halt trotz ihrem gebildeten Status halt den einfachen Figuren oft nachsteht in der tatsächlichen Welt. Das ist ja auch so ein Grundgerüst für Dianes Charakter tatsächlich. Die ist halt die ist smart, aber nicht besonders helle. So kann man es, glaube ich, ausdrücken.
Ja, ich finde, sie ist aber auch nicht sonderlich smart. Sonst würde sie nicht, da kommen wir
also
am Ende der Folge
schon
nochmal
zu. Also smart
im
Sinne von gebildet, ne? Also
ja, auch das ist sie nicht, dann würde sie einen anderen Job kriegen, als in der Kneipe zu arbeiten. Also tut mir leid, das
ja,
kann man
aber
mir
gut,
so
das
nicht
ist
verkaufen.
Halt, das ist halt das Sitcom-Ding, man musste halt sie irgendwie da jetzt reinkriegen. Das war halt wie bei Big Bang Theory mit der hübschen Model-Tante nebenan und so weiter. Irgendwie muss man halt die Figurenkonstellation zusammenkriegen.
Ja, auch wenn es weh tut tatsächlich. Allerdings habe ich einen großen Lob für die deutsche Übersetzung, denn es kommt ja dann der Heiratsantrag des Professors und er sagt dann that's done, also nach dem Poeten, und im Englischen sagt Ted Danson, Sam Malone dann I hope so. Und ich dachte, oh, wir haben das denn übersetzt, und tatsächlich endet es im Deutschen dann auf done, also nicht wie done getan, sondern done wie jetzt, und er sagt, warum nicht gleich? Das fand ich war tatsächlich ein relativ kluger Schachzug, das entsprechend aufzugreifen, was ja nicht immer so ganz einfach ist, wenn man irgendwie Eigennamen im Englischen hat und daraus ein Wortspiel basteln möchte.
Generell ist die deutsche Synchro wirklich sehr, sehr verspielt, sage ich mal, von Cheers. Die Synchronbuchautoren und Übersetzer, die haben sich auch oft kleine deutsche Scherzchen über, also nicht so wie bei Eine schrecklich nette Familie, wo sie ständig über Klaus-Jürgen Wusso und die Schwarzwaldklinik gesprochen haben, so nicht. Die sind schon sehr originalgetreu, haben aber hier und da zum Beispiel bei Namen andere Namen verwendet und sich selber eingebracht. Also es gab irgendwie eine Folge, irgendwie, ich glaube, das war eine Biermarke, wo sie dann halt die Nachnamen von den Drehbuch, also von deutschen Dialogbuchautoren benutzt haben und ähnliches. Also die waren, haben nicht steif 1:1 übersetzt, sondern auch ja selber originelle und auch Wortwitze geguckt, wie sie das übertragen können, dass es immer noch witzig ist. Das hat Cheers tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Es gehört für mich bei den Sitcoms zu den besten Synchros, die ich kenne.
Mhm. Also hier war ich auch tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht. Was dazu, ich kannte Diane ja bisher nur aus Frasier und mochte sie da ja schon nicht. Das setzt sich hier ein bisschen fort, natürlich gewollt, dass sie dann sagt, so, naja, sie würde ja nicht mit Barkeepern reden und so, ne, ein bisschen arrogant rüberkommt dafür, dass er eigentlich nur eine Tipse ist. Aber geschenkt, womit ich dann tatsächlich ein bisschen Probleme hatte, und das zieht sich durch die ganze Folge und ich hoffe nicht durch die ganze Zeit, es ist halt so gar nicht meine Welt und darum prallt auch jeder Sportwitz total an mir ab.
Ja.
Ich habe mir hier nur notiert, Auftritt Coach, Sport, bla bla. Und ich habe hier noch mehrere Stichpunkte, wo steht nur mehr Sport, bla bla. Das ist halt, zum einen ist es amerikanischer Sport, damit hat man hier in der Regel eh weniger am Hut, bin aber froh, dass es im Deutschen wahrscheinlich nicht anders übersetzt haben, soweit ich das mitbekommen habe.
Nee,
aber es ist halt nichts, was ich irgendwie fassen kann. Da bin ich tatsächlich eher wie die Gebrüder Crane, da sitze ich und denke so, oh, was interessiert mich, wer welche Kugel durch welches Ding gestoßen hat.
Das ist ja, aber egal. Das ist halt der Charakter von Coach. Und da gehen sie in Zukunft auch deutlich besser noch mit um, finde ich. Weil hier, diese Einführung ist halt ja, Coach ist halt der alte Sportnarr und der kennt kein anderes Thema und so weiter und Carla steigt da voll drauf ein. In zukünftigen Folgen ist das ein bisschen zugänglicher gemacht, finde ich. Da ist nicht einfach nur irgendwelche Sportplattitüden an die Wand geklatscht und wer es versteht, versteht es und wer nicht, der nicht, sondern man versteht auch den Kontext davon, ohne irgendwelche Namen zu kennen und so weiter, weil zukünftige Sportanspielungen sind auch oft thematisch so mit Sam verbunden und ähnliches und nicht einfach nur, keine Ahnung, wie die aktuellen Spiele in der Baseball League gerade sind oder sonst irgendwelche Nebenbemerkungen, womit wir nichts mit anfangen können. Das funktioniert in Zukunft der Serie deutlich besser auch noch. Das war hier einfach zur Einführung von Coach. Man muss halt zeigen, der kennt nichts anderes außer Baseball. Und okay, Bierzapfen.
Und sein Buch. Aber
sein Buch, ja.
Und sein Buch. Ja, wir lernen dann aber, vorher kommt noch der Gag, den ich tatsächlich als der Gag dieser Folge gut finde. Es gibt tatsächlich, ich habe bisher ja die ersten beiden Folgen mit Vorbereitung gesehen und in beiden Folgen gibt es einen Gag, wo ich wirklich laut lachen musste. Und hier ist es, wo Diane sich drüber aufregt, er soll doch bitte nicht allen erzählen, warum sie in der Bar sitzt.
Ja,
ihr Privatleben würde die anderen jetzt angehen. Und tatsächlich kommt, ich glaube, es ist Coach dann rein und fragt, wer es ist. Und er sagt, schieße Hooker. Finde ich großartig, sie ist eine Nutte.
Ja.
Und dass sie auch sich gar nicht so groß dagegen wehrt. Ich fand es einfach sehr, 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 sehr lustig.
Ja.
Weil es so aus dem Nichts kam.
Das ist so dieser Humor, den ich bei Cheers liebe. Nicht jetzt Nuttenhumor, sondern dass Coach das aufgreift, so mitnimmt und später dann auch weitererzählt. So den anderen.
Hooker.
Sie ist eine Nutte und alle, und dann kommt Sam, nein, sie ist keine Nutte. Und dann,
sie ist nicht so eine Nutte.
Sie ist nicht
Nutte,
so
ne?
eine. Ja, ganz genau. Ich mag, Coach ist tatsächlich einer meiner Lieblingscharaktere. Ich meine, es ist ein sehr dankbarer Charakter als so ein Comic Relief, sag ich mal, ne? Aber er ist halt so ein liebenswürdiger Comic Relief, so ein naiver, leicht dementer, schrulliger Opa, der nicht ganz in der Realität wohnt, aber das Herz am rechten Fleck hat und versucht immer alles richtig zu machen. Das ist so die Figur, die ich wirklich am meisten liebe an den ersten Staffeln. Wobei ich eigentlich keine Figur nennen kann, die ich wirklich gar nicht mag. Wenn, dann vielleicht Diane, aber sie ist halt auch so geschrieben. Sie soll ja dieser arrogante Tussi sein. Ich könnte keinen sagen, den ich nicht mag, aber ich glaube, am liebsten mag ich Coach.
Okay, ich könnte zumindest jetzt, weil es eh als nächstes auf meiner Liste steht, wen ich nach den ersten paar Folgen am wenigsten mag, weil ich auch finde, es ist die schlechteste Schauspielerin. Und das ist tatsächlich leider die gute Rhea Perlman als Carla Tortelli, die halt tatsächlich für mich ein wild wandelndes Klischee ist. Von der armen Halbitalienerin, die 70 Kinder irgendwie zur Welt gebracht hat, mit einem Mann, der Kacke ist. Und wie gesagt, ich finde, vielleicht wird sie da auch noch warm.
Bis du den Mann kennenlernst.
Und ich finde, die gute spielt halt, zumindest in den ersten paar Folgen, die ich gesehen habe, ziemlich hölzern und wie gesagt, das, was man ihr irgendwie zu spielen gegeben hat, ist halt auch so ein wandelndes Klischee. Das tat mir halt sehr, sehr leid, weil ich zumindest so aus Erinnerung und immer, wenn ich es gesehen habe, dachte, okay, das könnte ein interessanter Charakter werden. Wird es vielleicht noch? Aber bis dahin war ich erstmal so ein bisschen enttäuscht.
Alle Charaktere kriegen mehr Tiefe. Die bleiben natürlich, die machen jetzt keine große Charakterentwicklung durch. Es ist immer noch eine Sitcom aus den 80ern. Aber ich finde, alle Charaktere bekommen ein bisschen mehr Tiefe. Man geht auch bei allen Charakteren später mehr auf die Hintergründe ein und auch selbst Norm, ein Charakter, der eigentlich nur da sitzt, sarkastische Sprüche abgibt und seine Frauen hasst, bei denen merkt man halt irgendwann, dass der halt auch trotzdem Herz hat und ähnliches. Cliff, der hier einfach nur mehr als alle anderen noch ein Stichwortgeber war im Hintergrund, der erst später zum Nebendarsteller und dann zum Hauptdarsteller befördert wurde. Mhm. Selbst der bekommt halt, die kriegen alle so ihre Facetten, die Charaktere abrunden und auch Carla profitiert davon. Ja, sie ist so ein klassisches Abziehbild einer pöbelnden Italienerin mit 50 Kindern und einem Ex-Mann, wenn du den kennenlernst, warte, aber ich sag's dir nur. aber das bekommt alles mehr Ecken und Kanten, als es jetzt ist. Also das ist die Figuren entwickeln sich. Nicht unbedingt weiter, aber zumindest so, dass man sie greifen kann.
Okay, ich bin sehr, sehr gespannt. Und vor allem kam dann die Figur, die ich halt kannte aus popkulturtechnischen Gründen. Der gute Norman betritt die Bar. Tatsächlich passierte dann wohl was nicht geskriptet war, nämlich so die Antwort drauf. Er wird begrüßt mit What do you know? Und er sagt, not enough. Das war wohl nicht geskriptet, kam aber so gut an, dass die Schreiber damals sagten, ja kacke, da haben wir jetzt ein großes Problem, die zukünftigen Begrüßungssprüche irgendwie zu schreiben, um da irgendwie dran zu kommen. Das fand ich so als Mechanismus ganz süß. Man sagt so, ja kacke, haben wir nicht geskriptet, war so super, da kommen wir nie wieder ran. Und tatsächlich, die ich danach gesehen habe, kamen da auch nicht mehr ran.
Also es aber gibt man schon versucht gute.
Es, das finde ich ganz gut.
Es gibt schon gut. Also es ist der Running Gag. Immer wenn er reinkommt, die ganze Bar ruft Norm, bis auf Diane, die halt Mr. Peterson sagt. Nee, stimmt gar nicht. Sie sagt Norman und Woody sagt später Mr. Peterson. So, alle anderen sagen Norm. Dass er dann halt irgendeine sarkastische Antwort auf irgendeine Frage gibt, das ist halt der Running Gag schlechthin in Cheers. Ich glaube, es ist keine Folge, in der das nicht vorkommt. Zumindest keine, in der er die Bar betritt. Von daher, man kann ja nicht immer in die goldene Mitte schießen.
Um Gottes Willen.
Von daher.
Beginnt jetzt aber was, damit habe ich so ein bisschen Probleme. Es kommt dann nochmal mehr Sports, bla, habe ich hier notiert. Ich glaube, in dem Fall dann mit Norm und dem Coach.
Vor allem diese ganzen Vorstellungen kommen erstmal, ne?
Oder? Genau. Ja. Aber womit ich halt grundlegend ein Problem, das ist natürlich dem geschuldet, dass man die Charaktere vorstellen muss. Aber ich glaube, es war auch in den 80ern in kleinen, das ist ja nicht mehr eine kleine Spelunke, das ist ja eine große Kneipe, dass man tatsächlich Stammgäste so unisono begrüßt hat. Das ist halt sowas, wo ich denke, okay, das ist vielleicht mal lustig, aber so als regelmäßiges Ding mir zu unrealistisch irgendwie.
Ja, das machen die ja nur bei Norm. Außerdem ist es eine Sitcom.
Ja, ne, ein Sitcom spielt trotzdem. Dann kann man auch sagen, es kommen einäugige, fliegende Pupswesen hinzu, die lustige Dinge machen.
Das ist nicht Mord vom Ork. Das ist immer noch Cheers.
Ja, aber es ist in der Realität verankert, dann soll es auch zumindest die Realität irgendwo widerspiegeln, wenn auch auf eine lustige Art und Weise.
Aber das ist
der
so
Punkt,
ein schöner...
den ich habe.
Okay.
Ja?
Komm, mach du.
Bis zum nächsten Mal. Nein, ich wollte nur sagen, der Punkt ist natürlich, man muss alle vorstellen. Aber es macht hier in der Art, wie es passiert, den Anschein, als wären alle Gäste, die da sind, immer Gäste, die immer da wären. Und Diane ist die Einzige, die in den letzten 10 Jahren neu in diese Kneipe gekommen ist. Da muss man ihr alles haarklein erzählen. Das ist der, das ist der, das ist der, der macht das. Das ist Sam, der war mal Baseballspieler, das ist sein Coach.
Ja, aber es wurde ja gesagt, dass Sam sich besonders um Diane kümmern soll. Er wusste ja schon, wie das mit Sender aus. Er hat ja seine Ahnung schon gehabt, dass Sender da nicht die besten Absichten mit ihr hat. Und hat deswegen wurde sie halt besonders behandelt.
Ja, wie gesagt, irgendwie kommt man hin, aber ich fand es halt schwierig.
Aber zu der alle begrüßen Norm-Sache, hätten sie das nicht gemacht, dann wäre einer der schönsten Gags der Serie nicht möglich gewesen. Und ich hoffe, ich spoilere dich da jetzt nicht zu sehr. Es ist tatsächlich so, dass es in Boston ja viele Bars geht und dass Norm in vielen Bars bekannt ist und überall so begrüßt wird. Von daher, das ist schon völlig in Ordnung so.
Okay, ja, würde ich auch gar nichts gegen gesagt haben. es führt auch dazu, dass tatsächlich Sam Malone in meinen Augen ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Denn wir bekommen erzählt, er hat die Bar gekauft, als er mal total versoffen war.
Mhm.
Und das ist auch der Grund, warum er seinen Job verloren hat. Und ja, da ist er jetzt einfach geblieben. Und ich finde ganz schön, dass man ihm zumindest diese Ecke und Kante gibt und sagt, okay, der ist Ex-Alkoholiker, der sitzt da hinter der Bar und verteilt Getränke an andere. Ich hoffe irgendwie insgeheim, glaube es aber nicht, dass man das nochmal aufgreift und auch so seinen Kampf mit dem Alkohol ein bisschen thematisiert.
Macht man tatsächlich.
Finde ich gut. Finde ich, ist eine sehr, sehr feine Sache. Und das wird dann gefolgt. Nee, gar nicht wahr. Wird gar nicht gefolgt. Das kommt später.
für mich auf meinen Notizen folgt danach ein sehr schöner Gag, finde ich mir.
mit dem Badezimmer?
Ja, so, wo haben Sie denn hier? Wo haben Sie denn die Toilette? Ja, so, neben dem Schlafzimmer.
Ach, Sie meinen hier. Das fand ich tatsächlich auch ganz gut.
Ja.
Und ja, während sie auf Klo ist, erzählt dann Sam allen Anwesenden, was es denn mit der guten auf sich hat. Und als ich wiederkomme, fangen alle an zu klatschen.
Ja, und auch so, Norm haut ihr dann noch so auf den Rücken, so, gut gemacht, Mädchen. So, hä, was ist denn hier los? So, das fand ich auch sehr schön. Vor allem hat man da eine Einstellung in der Kamera gehabt, die man nicht sehr oft sieht in der Serie. Also so eine große Weitwinkelansicht quasi, wo viel von der Bar zu sehen war. Eine Ansicht, die man so nicht sehr oft sieht.
Okay, schön fand ich dann die Begründung, warum alle klatschen. Sie haben dich vermisst. Fand ich irgendwie auch ganz süß. Und da sieht man die alte Dame im Hintergrund, für die eigentlich eine wiederkehrende Rolle geplant war, die aber nicht so gut ankam. Und deswegen hat man hier alle ihre Sprüche rausgeschnitten. Das ist eine alte Lady im Rollstuhl tatsächlich.
Mhm. Das war die so vorne links an der Bar saß.
Genau,
ne?
Ja. mit Hütchen und so einem geblümten Kleid oder so. Hätte ich auch ganz interessant gefunden. Wir erfahren dann eben ganz kurz, dass Carla halt ihren Mann durch die TV-Reparaturschule gebracht hat und er es ihr gedankt hat, indem er sie mit den vier Kindern hat sitzen lassen.
Aber ich fand die Erklärung schön, dass sie mit den anderen Frauen der Fernsehreparateure nicht mithalten können und deswegen hat er sie eine andere gezogen. Das war, ja. Vor allem, wenn du weißt, also du kennst ihren Mann ja noch nicht, der taucht, ich glaube, Ende der ersten oder in der zweiten Staffel das erste Mal auf. Wenn du den siehst, das passt ins Bild. Das ist so ein Schmierlappen. Das ist, Papa Flodder sozusagen. Italienischer Papa Flodder.
Sehr schön, ich bin sehr gespannt. Es wurde gejagt von einem weiteren Flachwitz, den ich aber trotzdem irgendwie ganz nett fand, aber
vom Coach?
Auch bedenklich. Vom Coach, der dann ans Telefon geht und fragt, ist hier ein Ernie Pantuso? Und dann sagt, glaube ich, Sam, das bist du. Und er sagt, ja, speaking. Fand ich ganz lustig. In der realen Welt wäre es bedenklich. Dann würde ich sagen, okay, geh mal nach Hause, lass dir mal
aber die wissen halt schon, dass der ein bisschen dement ist. Das gehört ja zu seiner Rolle dazu.
Ach so, okay, der ist als dement angelegt, ja?
Der nicht direkt als dement, aber halt schon daran kratzend, ne? Also, dass er halt sehr schrullig, sehr altersbedingt verpeilt ist, sagen wir mal so.
Sein Nachfolger Woody ist dann einfach dumm, oder?
Ja, tatsächlich. Das ist der Bauer vom Lande, der in die Großstadt kommt.
Ah, okay. Ja das schlägt in dieselbe Kerbe, das macht irgendwie Sinn. Die Diskussion um den schwitzigsten Film, weiß ich nicht, fand ich irgendwie ganz interessant, aber
es wird auch zu einem super Gag, nämlich die, wo sich, ich glaube, das war Cliff, der dann ich glaube, Frankensteins Monster sagt. Nee, das war später, was war. Rocky 2, das sagte Norm.
Rocky 2.
Mhm. Und dann fängt Cliff an, darüber zu fantasieren, dass Frauen ja weniger Schweißdrüsen hätten als Männer, aber dafür viel größer. Und dann dreht er sich zu Diane und sagt, wie sind denn eigentlich ihre Transpirationswerte?
Tatsächlich.
Das war auch sehr schön. Das ist so, Cliff gehört auch zu meinen Lieblingsfiguren. Der ist halt.
Ja.
Der Bekloppte.
Gehört für mich aber auch zu den Figuren, die ich im Deutschen nicht gut hören kann, weil da sehe ich immer Gonzo.
Oh, Gudo Hogel, genau. Ja. Ich sehe da immer vor allen Dingen, kennst du Der blutige Pfad Gottes?
Natürlich.
Da Gudo Hogel spricht auch Willem Dafoe in dem Film. Und das ist für mich immer so der und der Vater von Kyle in South Park. Das sind so meine Rollen, wo ich immer dran denke, wenn ich Gudo Hogel höre. Aber Gonzo,
Gonzo. Also ich habe erwartet, dass der gleich in seine Rakete steigt und sich irgendwo hinschießen lässt.
Aber ich mag den so gerne, den Sprecher. Ich finde es total.
Ich finde ihn super. Also ich mag Gonzo halt auch total gerne und vor allem die deutsche Stimme mit ihm in Verbindung finde ich traumhaft.
Also meinetwegen darf Gudo Hogel gerne alle Figuren sprechen.
Ja, aber tatsächlich kommt Sumner dann zurück und steigt direkt in den Schwitzfilm-Contest mit ein. Das fand ich tatsächlich ganz lustig.
Ja, er sagt dann Frankensteins Braut.
Genau. Und Ist dann aber, sagt erstmal, ich bin verwirrt, ich will jetzt nicht nach Barbados fliegen, ich habe meine Frau ja doch noch ganz nett gefunden und auch gut, aber auch sehr unrealistisch, aber da habe ich es verziehen, weil ich es irgendwie sehr sympathisch fand. Das Telefon geht wieder, ich glaube, Carla geht dran, fragt, wer ist nicht da? Und es gehen ganz viele Hände hoch. Das ist aber halt auch so ein typisches 80er, vielleicht noch Anfang 90er Jahre Kneipenklischee, dass sich da viele Leute hinflüchten, die von der Familie weg wollen, etc. pp. Das funktioniert so spätestens seit der Jahrtausendwende nicht mehr.
Ja, aber das spielte 82, es kam 82 raus, das musst du auch so bewerten, Raphael.
Ja, ich analysiere ja nicht. Ja, ich sag nur,
also wenn du so daran gehst, dann funktioniert vieles heute so nicht mehr, wie es in Cheers und auch in Frasier gezeigt wird. Muss man ehrlich
weisen? Nein, in Frasier tatsächlich. Also werden wir noch zu kommen, aber da ist es halt natürlich wegen der 10 Jahre Unterschied oder 11 halt auch entsprechend weniger. Aber tatsächlich, ich glaube, das ist auch etwas, das viele Jüngere heute vielleicht gar nicht mehr nachvollziehen können. Selbst ich habe da ja nur so am Rande dran gekratzt, dass Kneipenkultur eine ganz andere war. Das muss man sich, glaube ich, immer mal vor Augen führen. Das ist nicht wie heute, wo du dann irgendwie schon mit 15 in deinen Club marschierst. Das war halt, ne, da ist dann der einfache Arbeiter. Ich finde, darum ist auch Norm eine der realistischsten Figuren. Da ist jemand nach der Arbeit, weil er keinen Bock auf seine schreiende Frau hatte, in die Bar und hat gesoffen. Das, ne,
ja.
War nicht selten. Der ist nicht so odd one out da. Aber gut. Schön fand ich tatsächlich, dass es dann klingelt. Wieder Carla geht ran und sagt, wenn du es nicht bist, muss ich mich entschuldigen. Aber ist ihr Name Sumner Sloan und fängt dann ganz komisch an zu lachen. Ich fand das so großartig.
Ja. Weil dann natürlich die Ex-Frau anruft, die aus irgendeinem Grund genau wusste, in welcher Bar er sich zu dem Zeitpunkt befindet.
Das hat er bestimmt gesagt. Er hat bestimmt gesagt, nee, ich will jetzt mit meiner neuen Freundin, die sitzt im Cheers und ne, vielleicht ist es auch, nee, seine Stammbar kann es nicht gewesen sein, aber vielleicht wohnt sie direkt nebenan. Na, ich weiß es nicht, aber sie hat es dann irgendwo gewusst. Und er sagt dann, ja, sie hat gesagt, ich kann den Ring haben, wir nehmen einfach einen späteren Flug und ist wieder
weg.
Ich finde super, dass, genau, und ich finde super, dass in dem Moment alle aus dem Cheers einfach der Szene folgen und starren und erst als Diane dann wieder so zu sich kommt und sich umguckt, dann alle wieder so tun, als wäre nichts passiert und würden sie ihren Sachen nachgehen. Mhm. Das fand ich sehr lustig.
Und ich finde auch schön, dass hier tatsächlich auch nicht nur für die Zuschauer klar ist, wie es weitergehen wird, weil das ist ja recht offensichtlich, dass Alexander ab diesem Zeitpunkt nicht nochmal zurückkommt, sondern dass auch Sam hier die Figur ist, der das komplett klar ist und der versucht, Diane darauf vorzubereiten. Erst im Guten und dann immer brachialer, sagen wir mal so. Dass die Zuschauer nicht für absolut blöd gehalten werden. Das hat mir auch ganz gut gefallen.
Ja, also ich finde auch ganz schön, dass Carla dann abschließend sagt, so nachdem Diane das halt tatsächlich aufgegangen ist, dass so, er kommt nicht wieder. Und sie so, sei doch froh. Ne? Er könnte auch einen Unfall gehabt haben.
Ja, das ist so. So Carlas Aufmunterungssprüche, das ist auch so ein Running Gag.
Ja, und tatsächlich ist dann so die Zeit angebrochen, wo man, glaube ich, in heutigen Clubs das Licht einschaltet, denn alle gehen so nach Hause. Coach sagt, er geht jetzt nach Hause, er versucht sich nochmal an seinem Buch. Woraufhin sagt, oh, sie schreiben ein Buch. Nein, ich lese eins. Seit 6 Jahren wohlgemerkt.
Ja, seit 6, ich habe das Gefühl, heute mache ich es fertig. Ach, sie schreiben ein Buch? Nein, ich lese es.
Nein, ich lese eins. Norm wird halt wach, brüllt ganz laut so, noch eins, dann gehe ich. Und das ist halt so eine schöne, so eine Ausfegenszene.
Ja, vor allem sehr schön, dass Coach ihn nach Hause bringt, damit er nicht mehr fährt. Also da haben sie auch drauf geachtet.
Aber eins, wir halten noch irgendwo.
Ja, genau. Und Norm sagt, komm, lass uns doch irgendwo ein Bierchen trinken gehen.
Ach ja. Und ja, dann entbrennt halt so eine Kurzdiskussion, warum denn Leute mit Barkeepern reden und so. Und in dem Moment legt Diane aber selber los, mit dem Barkeeper zu reden, über das, was sie jetzt verloren hat und so weiter und so fort. Ja. Und sie ist halt ganz traurig, dass sie ihren Geliebten wahrscheinlich verloren hat und so. Und schön fand ich, dass Sam dann sagt, naja, er hat halt auch einen doofen Namen, ne? Und da
doofer
ist dann
Sender.
So ein kleines Gekabbel.
Mm. Ja, weil sie ihn halt über Sam stellt, aufgrund seines intellektuellen Status. Und Sam sagt, ja, aber er ist trotzdem doof. So, das ist
ganz genau. Ja. Da wurde sie erneut sehr unsympathisch. Und ich finde vor allem irgendwie auch sehr wenig selbstreflektierend, weil sie sagt halt so, naja, sie mögen ihn ja nur nicht, weil er gut erzogen, hochgebildet, vornehm, ein Mann von Welt ist. Dass der Mann von Welt sie aber nur pimpern wollte und sie jetzt hat sitzen lassen, das degradiert sie ja eigentlich noch mehr als Sam sowieso degradiert, dass sie das auch irgendwie nicht geschnallt hat.
Wobei zu dem Zeitpunkt hat sie sich dem ja noch nicht hingegeben. Sie hat ja erst, als sie dann angerufen hat, um den Flug umzubuchen und dann erfahren hat, dass er den Flug mit seiner Ex-Frau schon angetreten ist, ab da ist sie ja aus allen Wolken gefallen. Bis dahin hat sie ja immer noch gedacht, nein, Xander, da ist bestimmt irgendwas dazwischen. Das ist, nein, halt dieses Verweigern ja. der Realität. Ne? Und deswegen hat sie halt auch so extrem allergisch auf Sams Sprüche
ja,
reagiert.
Der im Übrigen super reagiert hat. Also ich finde ja. tatsächlich, er hat da sehr ja, intelligent gehandelt tatsächlich. Aber nachdem sie erfahren hat, so, ja, der ist jetzt mit seiner Ex-Frau geflogen. Was mache ich denn jetzt? Ich baue auch einen neuen Job. Und er sagt so, ja, du kannst hier arbeiten, ich brauche eh eine neue Kellnerin. Da lacht sie dann auch wieder so abfällig. Kann dann aber
ich eine Kellnerin. Genau,
ich finde was ich gut kann und kann dann aus dem Kopf aufsagen, was er für Bestellungen zubereiten sollte. Nee,
erstmal, ja, was können sie denn eigentlich? Ja, gar nichts. Hm? Aber ich werde irgendetwas finden. Und dann findet sie zufälligerweise heraus, was sie gut kann. Nämlich ja, die Bestellung von Carla wiedergeben.
Finde ich, ist eigentlich ein ganz schöner Abschluss, aber auch irgendwie sehr konstruiert. Zumal es ja beweist, dass die Gute auch intellektuell und lerntechnisch nicht viel haben kann, wenn sie null Qualifikationen hat. Der muss doch klar sein, dass wenn sie irgendwie nach der Schule ohne Ausbildung, ohne Sonstiges direkt bei dem Prof gelandet ist, dass der sie nicht wegen ihres Intellekts oder ihrer Fähigkeiten eingestellt hat. Das finde ich halt so ein bisschen
ja,
schwierig.
Ja, sie redet sich vielleicht ihr eigenes Leben auch ganz schön. Und ich sag immer noch, es ist eine Sitcom, Raphael. Die mussten
und
ja irgendwann
die
Räder
ins... beinlosen Flugfurzer und pupsen das Abschiedslied.
Die mussten die Rädchen da irgendwie in Bewegung bringen.
Ja, aber ich darf trotzdem anmerken, dass ich es etwas konstruiert finde. Das geht in Zukunft auch besser. Ich glaube auch in dieser Serie. Allerdings muss ich dann Prost Helmut sehr in Schutz nehmen, denn wir haben dann den Schnitt, nachdem sie gemerkt hat, okay, ich kann nichts anderes als kellnern, steht sie da in den Kellnerklamotten und da sieht sie aus wie eine Diana Zimmerlinde, finde ich. Insofern weiß ich, wo der Name herkommt.
Und ich finde diesen Abschlussgag hier auch so schön, weil dann kommen halt zwei Gäste rein und sie geht gleich hin und sagt, hier, setzen Sie sich doch hier hin, hier habe ich gleich für Sie vorbereitet, das sind sehr schöne Plätze, Sie sind übrigens meine allerersten Gäste und labert denen ein Ohr ab und nach 5 Minuten sagt sie dann, ja, kann ich denn Ihre Bestellung aufnehmen? Und der eine, der Mann von den beiden hebt dann so ein Notizbuch hoch und sagt dann, wo ist die Polizei? Wir haben verloren Gepäck. Also in der deutschen Synchro, ich nehme an, im Original ähnlich.
Ja, es
der
Spruch, war ein ähnlicher Gag.
Ja. Das ist, ja, das fand ich sehr, sehr schön. Hat mich ein bisschen an ich möchte diesen Teppich nicht kaufen, danke erinnert, vom Paulana Biergarten. Das war ein schöner Endgag tatsächlich.
Ja, fand ich auch. Und wie gesagt, aber da ging mir auf, warum die gute Diana Zimmerlinde heißt im Deutschen.
Ja. Ja, damit sind wir durch meine damit. Wertung. Ich finde, ja. Du fängst an, weil für dich ist es ja quasi jetzt der Einstieg in eine neue Welt.
Ja, und da habe ich sehr schwer natürlich. Ich habe ja keine Vergleichsmöglichkeiten. Ich möchte nicht so unfair sein, das jetzt irgendwie gegen meine Frasier-Scale zu werten, weil dann wären wir, glaube ich, weit jenseits des Durchschnitts. Ich finde es tatsächlich für sich alleine genommen. Ist es ein netter Pilotfilm? Wir kriegen gut vermittelt, wer ist, wer wie tickt, warum die Leute da so zusammensitzen. Ich finde, man hätte, und ich hoffe, das tut man noch, ein bisschen mehr die Dringlichkeit für Diane darstellen sollen, dass sie überhaupt diesen Job braucht. Also ich finde, die ist einfach so, ja, eigentlich bin ich ja intelligent und war bisher Assistentin von bla, aber ich habe nichts und kann nichts und darum muss ich hier kellnern. Finde ich halt ein bisschen schwierig, das sollte man noch unterfüttern. Das hätte man hier schon tun sollen, ich hoffe, das tut man noch irgendwie, ansonsten geschenkt. Ich habe gehört, es ist eine Sitcom, da darf man machen, was man will. Aber ich mag total diesen 80er-Jahre-Charme. Also ich kann verstehen, wie man sagt, so, das ist nicht meins, das wirkt altbacken, das ist, nee. Ich finde es tatsächlich ganz schön. Es hat irgendwie für mich etwas sehr Heimeliges, was auch irgendwie diese Kneipenatmosphäre unterstützt. Ich gehöre, glaube ich, zu einer Generation, die das irgendwie noch gut nachvollziehen kann, wie es funktionierte, weil ich es irgendwie bei der Generation über mir ganz gut mitbekommen habe, wie so ein Kneipentum funktioniert. Also wie gesagt, ich glaube, Leute jenseits der 2000er, die kennen das so nicht mehr. Weswegen ich auch irgendwie das Setting ganz sympathisch finde. Ich mag die Schauspieler. Worüber ich tatsächlich nicht hinwegkomme, und das werde ich noch öfter sagen in den kommenden Besprechungen, ist das Toupet von Ted Danson. Ich kann damit nicht umgehen. Ich finde, es sieht so unecht aus. Ich finde, es sieht aus, als wäre ein plüschiger Hund auf seinem Kopf verendet und er hätte ihn einfach nicht runtergenommen.
Aber, glaub mir, in den 80ern, als es damals auf den Röhrenfernsehern mit 120p ausgestrahlt wurde, da hat sich keiner beschwert.
Nee, da hat man bestimmt gesagt, oh, der schönes, volles Haar, ist ja der Wahnsinn. Wie gesagt, ich finde es jetzt in Full HD, Full SD zumindest schon sehr schwierig anzusehen. ich kann bisher mit vielen Leuten noch nichts anfangen, weil sie mir irgendwie unsympathisch sind. Also wie gesagt, ich finde halt Rhea Perlman ist für mich immer noch zu hölzern und die Figur etwas zu klischeehaft. Ich hab's nicht so mit Sport, darum ist Coach auch nicht meine Lieblingsfigur. Ich mag Ted Tenzin total gerne. Insofern hat der auf jeden Fall einen Punkt. Ich mag leider Diane überhaupt nicht. Zu Shelley Long kann ich so gar nicht viel sagen. Die mag es okay machen, aber es ist halt nicht so meins. Darum bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Für mich eine große Überraschung war Norman, den ich tatsächlich, nachdem ich ja auch über die Jahre weg, hört man ja immer viel über diese Figur und ne, man liest ein bisschen was. Ich finde tatsächlich erst so die normalste Figur da irgendwie, die für mich irgendwie am besten funktioniert mit dem, was man mit ihr macht tatsächlich. Ich finde im Gegensatz zu Frasier, und das dem sind natürlich 11 Jahre Erfahrung geschuldet, wirken viele Gags zum Teil noch sehr plump, zum Teil so ein bisschen hölzern. Aber das ist natürlich was, was man sich auch erarbeitet im Laufe der Jahre. Ich denke, das wird auch im Laufe der nächsten Staffeln anders und besser werden. Ich wollte gerade
sagen, das ist die erste Staffel gewesen.
Ne? Eben, weil es ja auch, wie gesagt, auch der Humor hat sich in den Jahren ja entwickelt. Ich zitiere gern Heinz Erhardt, womit du vermutlich jüngere Leute kaum hinter irgendwie unter irgendwas aus dem Wald locken kannst im Zweifelsfall.
Das ist halt ja noch in Schwarz-Weiß. Wer kann sich denn sowas angucken?
Genau, insofern schmiert es da in Anführungszeichen für mich manchmal so ein bisschen ab, wo ich sage, nee, das ist aber unfein, kann man tatsächlich sagen. Das ist halt noch nicht so raffiniert, wie man später an sowas rangeht. Aber das verzeihe ich dem gerne. Da ich momentan aber auf meiner Cheers-Scale keinen Vergleich habe, kann ich hier erstmal nur mit einem Durchschnitt. Wenn es so bleibt, ist es für mich eine durchschnittliche Sitcom. Wenn es besser wird, überdurchschnittlich. Wenn es schlechter werden sollte, was ich aber nicht glaube. Also wenn ich meinem Glauben folge, würde ich sagen, es wird ab hier sehr viel besser und würde es eher unterdurchschnittlich bewerten. Momentan kann ich es aber nur mit Durchschnitt bewerten, weil ich was anderes nicht kenne. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Ich finde, es ist eine routinierte Sitcom irgendwie. Also es fühlt sich an, die Leute wissen, was sie tun. Die Leute wissen, was zu ihrer Zeit ankam und das haben sie routiniert runtergespielt. Für mich tatsächlich, wo du sagst, okay, ist eine Sitcom, muss man verzeihen, sind für mich so ein paar Sachen, wo ich sage, okay, nee, das ist für mich so der halbe Schritt über die Linie des Realismus, den ich gerne auch in Sitcoms habe. Also, dass alle unisono jemanden begrüßen, dass alle die Hand aufnehmen. Alles schön, alles ein bisschen klischeehaft, aber wie gesagt, ich habe mich insgesamt gut unterhalten gefühlt. Das ist erstmal die Hauptsache tatsächlich. 5 Punkte von 10.
Okay. Ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Bewerten, weil Cheers ist halt meine Lieblings-Sitcom, die ich schon mehrfach 10 Punkte, gesehen habe. Nein, 10 Punkte ist es selbstverständlich nicht. Auch die nächste Folge, da wirst du merken, die fand ich jetzt nicht so pralle. Da kommen wir nächste Woche dazu. Ich finde aber für eine Sitcom, für eine erste Folge einer Sitcom in den 80ern, die vieles wegbereitet hat, die so viele Charaktere, weil es ist ja doch ein relativ großes Ensemble, vorstellt und direkt einleitet, wo die Reise hingehen soll mit den Charakteren, macht diese Folge vieles richtig und die Gagdichte ist auch sehr, sehr hoch, also mit Gags sie funktionieren. Deswegen tue ich mich schwer, hier weniger Punkte zu geben, wenn ich auch der Meinung bin, dass es viele, viele, viele Folgen gibt, die deutlich besser sind als diese hier. Aber so als Einleitung, als Pilotfolge für eine Sitcom, habe ich in Sitcoms schon deutlich schlechtere gesehen. Von daher, ja, ich bin am Überlegen, gebe ich die 6 oder gebe ich die 7 Punkte? Weil 7 ist schon für so eine Folge sehr hoch. Aber ich würde die 7 geben, mit Hinterklammern für eine Pilotfolge einer Sitcom aus den 80ern. So als reine Standard-Cheers-Folge würde ich hier knapp überdurchschnittlich sein, weil die Gagdichte halt sehr hoch war. Das hebt es für mich etwas über den Durchschnitt. Ansonsten war hier nicht viel Story, was man irgendwie unterbringen konnte oder unterbringen wollte in dem Fall, weil man wollte ja hier wirklich nur die Figuren vorstellen. So als reine Cheers-Folge würde ich wahrscheinlich bei der 5,5, bei der 6 landen. Aber so als Pilotfolge, als Einstieg in die Serie, und Pilotfolgen sind nicht einfach zu schreiben, weil man da halt vieles abhaken muss, ohne dass es zu plump wird, gebe ich tatsächlich eine 7 von 10. Ja, da lege ich mein Cheers-Herz gerne rein. Ich sage aber dazu, ich werde wahrscheinlich zukünftig andere Folgen mit 7 von 10 bewerten, die ich wahrscheinlich besser fand als diese hier. Aber so rein als Pilotfolge bewertet 7 von 10.
Wunderbar. Dann bin ich mal sehr gespannt, was da noch kommt und wie du folgende Folgen bewertest.
Entschuldigung. Hattest du gerade einen Hirnfurz?
Ja, irgendwie schon, ja. Ich glaube, wegen der doppelten Folge, das hat irgendwas ausgelöst.
Passiert.
Ja, ich persönlich möchte nur noch mal sagen, wie gesagt, ich hatte Freude, gerade weil es halt irgendwie für mich so ein bisschen der Zeit entrückt scheint momentan noch. Ich bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird.
Ich muss ja sagen, ich habe ja Cheers das erste Mal nachts auf Kabel 1 gesehen vor 20 Jahren. Da war ich 16, 17, so um den Dreh, da habe ich Cheers kennengelernt. Und ich habe die Serie so lieben gelernt da zu dieser Zeit, obwohl ich ja eigentlich nicht wirklich Publikum dafür war, aber irgendwie fand ich die einfach toll, auch wegen den Charakteren. Und ich habe damals tatsächlich so diesen Traum gehabt, irgendwann eine Bar zu eröffnen. Einfach so mit diesen im Hinterkopf, ich möchte so mein eigenes Cheers haben. Allerdings, ich war im Leben noch nicht oft in Bars. Ich war 1, 2, 3 Mal in Bars. Und dann irgendwann ist die Realisation, die Realität in mich hereingebrochen mit, also die Figuren, die ich in den Bars gesehen habe, in denen ich im Leben war, die möchte ich nicht in meiner Bar haben. Und deswegen ist der Traum irgendwann gestorben, weil ich glaube nicht, dass ich Norms und Cliffs bekomme. Ich bekomme dann eher Helmuts und Uwes und das möchte ich nicht. Von daher... Ja, ist dieser Traum gestorben. Aber ich liebe diese Serie wirklich abgöttisch. Das ist meine absolute Lieblings-Sitcom. Und ich freue mich sehr darauf, die weiteren Folgen auch mit dir hier zu besprechen, mein lieber Raphael. Wobei ich mich natürlich auch auf Frasier freuen werde, das mit dir zu besprechen. Aber gerade das, dieses Erlebnis, dich an Cheers heranzuführen, ach, darauf freue ich mich.
Da freue ich mich einfach mit.
Gut, dann freuen wir uns gegenseitig auf die nächste Folge Cheers, die wir nächste Woche becasten werden. Und bis dahin sage ich nur Cheers, Raphael.
Cheers, André.
Cheers, Frasier.
Termine für Cheers, Frasier, der Podcast-Sprechstunde mit Dr. Frasier Crane, könnt ihr unter www.cheers-frasier.de vereinbaren. Via E-Mail unter sprechstunde@cheers-frasier.de und über alle gängigen Streaming-Portale. Hinterlasst uns eine Nachricht über die Voicemail-Funktion unserer Webseite oder direkt telefonisch unter 0211 5428 1744. Folgt uns in den sozialen Medien und überhäuft uns mit Bewertungen und Kommentaren. Das war KACL 780. Wir wünschen weiterhin eine gute Unterhaltung.